Und wir kommen zur Wirtschaft am Mittwoch. Die Teuerung hat Deutschland und Österreich fest im Griff, wie jeder Bürger schmerzlich beim Einkaufen spürt. Doch wie kommt es eigentlich zu Inflation und vor allem, wie schützt man sich davor? Über diese Fragen habe ich mit dem Unternehmer und Politikberater Gerald Markel gesprochen. Guten Tag, Herr Markel. Vor kurzem wurden die aktuellen Inflationsraten veröffentlicht. Während sie innerhalb der Eurozone im Durchschnitt 1,9% beträgt, liegt sie in Österreich mit 3,6% fast doppelt so hoch. Länder wie Deutschland, Italien oder Frankreich liegen hingegen zum Teil weit darunter. Was macht also Österreich falsch? Beziehungsweise anders gefragt, was machen diese Länder besser?
Ja, zunächst einmal muss man festhalten, Inflation ist die unsozialste aller wirtschaftlichen Entwicklungen. Inflation ist die Entschuldung des Staates auf Kosten und auf dem Rücken des Wohlstands der Bürger. Und gegen die Inflation kann sich der Bürger nicht wehren. Er hat keine Möglichkeit, der Inflation zu entkommen. Und was ich auch immer am Beginn zu solchen Diskussionen sage ist, wenn die Regierung sagt, die Inflation sinkt, dann wird oft vergessen, dazu zu sagen, das bedeutet nicht, dass die Preise sinken. Das ist nur der Preisanstieg, der noch weitergeht. Die Inflation bedeutet, es kommt zu jedes Jahr kommt wieder ein Haufen drauf. Und wenn heute zum Beispiel der Herr Babler oder auch die ÖVP damit wirbt, dass die Inflation sinkt und damit suggeriert, dass Leben wieder billiger wird, das ist das natürlich eine völlige, ich würde fast sagen, Verarschung der Bevölkerung, denn da wird gar nichts billiger. Es geht nur nicht mit der Teuerung so schnell hinauf. Und wir haben einfach eine hausgemachte Inflation in Österreich, die im Gegensatz zum Rest von Europa völlig ungebremst nach oben geht, weil diese Regierung an den völlig falschen Stellschrauben dreht. Das ist das Hauptproblem. Wir gehen den falschen Weg.
Wir sprechen heute über das Thema Inflation. Jeder hat schon von ihr gehört. Jeden vom Schüler bis zum Rentner, auch vom Arbeiter bis zum Unternehmer betrifft sie. Die wenigsten aber verstehen, was dabei eigentlich passiert. Könnten Sie bitte kurz beschreiben, wie Inflation entsteht und wie sie sich dann auch auswirkt?
Naja, was ist Inflation? Inflation ist Geldentwertung. Sie müssen immer mehr Geld bezahlen, um das gleiche Produkt zu bekommen. Die Wurstsemmel, die heuer 2 Euro kostet, kostet nächstes Jahr 2,10 Euro. Die Inflation geht weiter hinauf und übernächstes Jahr kostet die 2,20 Euro. Das bedeutet, durch die Erhöhung der Geldmenge, dass immer mehr Geld gedruckt wird, um die Staaten zu finanzieren, den Staatsapparat zu finanzieren, wird der Wert des Geldes immer geringer und sie müssen immer mehr dieses Geldes hergeben, um eine bestimmte Ware kaufen zu können. Das ist ja das Unsoziale daran und der katastrophale Nebeneffekt ist, ihr Wohlstand schrumpft, denn ihre Ersparnisse sind nicht mehr in der Lage, dieselbe Menge an Waren zu kaufen, die sie noch vor einem Jahr oder vor 10 Jahren hätten. Und wenn man heute sagt, die Inflation in den letzten 10 Jahren war 20%, dann bedeutet das, sie müssten heute um 20% mehr hinlegen als noch vor 10 Jahren, um die gleiche Ware zu kaufen. Und das ist natürlich für eine Bevölkerung insgesamt eine Katastrophe und natürlich auch für die Wirtschaft. Aber Inflation betrifft vor allem die Konsumenten, die Bürger, die dieser Katastrophe nicht entgehen können, denn die Unternehmen können versuchen, die Inflation über Preiserhöhungen weiterzugeben, solange es der Markt hat, aber der Bürger kann sich nicht wehren. Er steht dem völlig hilflos gegenüber.
Jetzt ist ja auch das Ersparte auf der Bank nicht vor der Inflation sicher. Auch das Geld am Konto verliert dadurch an Kaufkraft. Warum haben jetzt trotzdem noch immer so viele Österreicher, aber auch Deutsche nach wie vor ihr Geld auf der Bank?
Ja, weil der Österreicher per se dagegen ich würde mal sagen, fast Gehirn gewaschen wurde, dass man Geld in Unternehmen steckt. Unternehmer ist entweder, ist ein Unternehmer erfolgreich, dann gilt er als Gauner, dann hat er das irgendwie ergaunert, oder er scheitert, dann ist er ein Versager. Wir haben in Österreich schon immer eine Unternehmerfeindlichkeit gehabt. Sie brauchen sich nur denken, dass nicht einmal 10% aller Bürger jemals in ihrem Leben in die Selbstständigkeit gegangen sind. Wir haben 90% der Bevölkerung, die von ihrem Schulabschluss bis zur Pension immer in Angestelltenverhältnis waren. Und schon allein durch die Schulbildung, die wir in Österreich erfahren, durch diese Gehirnwäsche, wird der Bevölkerung suggeriert, in ein Unternehmen investieren ist ein riesengroßes Risiko. Und auf der anderen Seite, wird natürlich auch gefördert, das Sparverhalten, legt dein Geld auf der Bank, weil dort ist es sicher und du bekommst Zinsen. Dass beides nicht stimmt, das ist einfach Faktum, aber es ist halt irrsinnig schwer, aus dieser Mühle der Gehirnwäsche herauszutreten und den Menschen zu erklären, das wird aber so nicht passieren, wie ihr das da vorstellt. Manchmal lernt man nur durch Schmerz und leider Gottes muss ich sagen, Österreich lernt gerade sehr stark durch Schmerzen.
Wenn jetzt nicht mit dem Sparbuch, wie kann man sich vor der Inflation schützen?
Schützen gar nicht. Man muss es den Menschen ganz offen sagen, sie können sich vor der Inflation gar nicht schützen. Sie können nur ihr Wahlverhalten, ihre öffentliche Unmutsäußerungen, sie können nur durch Aufstehen und den Mund aufmachen an den richtigen Stellen, eigentlich überall, wo es geht, dagegen protestieren. Und man muss wissen, dass man der Inflation als Staat nicht machtlos gegenübersteht. Also es ist nicht Gott gegeben, dass die Preise immer steigen. Es gäbe genügend Maßnahmen, um die Inflation zu stoppen. Ich nenne eine ganz einfache Maßnahme, die innerhalb von Monaten umsetzbar wäre. Man streicht einfach die CO2-Kirchensteuer der Ökoreligion. Diese CO2-Steuer bringt nichts, gar nichts. Das ist eine Besteuerung von Luft. Am Klima ändert es nichts. Es ändert weder am Verhalten der Österreicher was, weil der Österreicher benötigt das Auto, benötigt die Heizung, benötigt die Produkte. Es ist eine reine zusätzliche Einnahmequelle, die aber, weil sie permanent halbjährlich steigt, die Inflation antreibt. Wir könnten ganz einfach, das ist nur eine von 1000 Maßnahmen, morgen die CO2-Steuer wieder ersatzlos streichen. Dann hätten wir erstens einmal sinkende Preise, und zwar tatsächlich gesunkene Preise. Da müsste man dann halt entsprechend aufpassen, dass die Unternehmen das auch mit strengen Strafen bedroht weitergeben. Und auf der anderen Seite habe ich die Preisspirale nach oben begrenzt. Also das wäre eine der ganz einfachen Maßnahmen der Inflationsbekämpfung. Ein Riesensündenfall ist natürlich passiert seit 2022 mit der Energiekrise, und den damit explodierenden Kosten. Dadurch, dass Österreich keinen Deckel auf Energie gelegt hat, sondern es hat versucht, die damalige Regierung hat versucht, einfach durch Erhöhungen der Löhne den Anstieg der Energie abzufedern. Und wenn Sie heute in meine Branche schauen, bei mir verdienen heute Bauarbeiter 28% mehr brutto als noch vor 3 Jahren. Das muss ich natürlich weitergeben und das kann ich nie mehr wieder zurücknehmen. Das heißt, wir haben Fakten geschaffen, die Österreich auf Dauer zu einem Hochlohn, aber auch zu einem Hochkostenland machen. Und das wird es uns extrem schwierig machen, wieder zurückzukehren zu einer Situation, wo unsere Produkte am Weltmarkt konkurrenzfähig sind und wo die Bevölkerung sich wieder die einfachsten Dinge des Lebens leisten kann.
Zu diesem Thema passt auch gleich unsere nächste Frage. Als größte Preistreiber in Österreich gelten nämlich die Kosten für Wohnen, Wasser, Energie, wie Sie schon erwähnt haben, Hotels, Gastronomie und Nahrungsmittel. Die Teuerung resultiert also hauptsächlich aus höheren Steuern, Abgaben sowie politischen Entscheidungen und Mehrausgaben des Staates. Alles, was der österreichischen Regierung nun einfällt, um die Bevölkerung zu entlasten, ist ja eine Halbierung der Mehrwertsteuer von 10 auf 5% auf ausgewählte Lebensmittel, was sie dann wiederum durch eine Sondersteuer auf Plastikverpackungen gegenfinanzieren will. Sie haben unter anderem bereits auf Ihrem Blog nachgewiesen, dass dies nicht nur eine Mogelpackung, sondern auch einen unglaublichen bürokratischen Mehraufwand bedeutet. Könnten Sie dies nochmal für unsere Zuschauer zusammenfassen, bitte?
Gerne, aber bevor ich diese Frage beantworte, noch ein Satz zu diesem Preistreiber Wohnen. Das bedeutet nicht, so wie es Andreas Babler und die Radikalsozialisten hier versuchen zu suggerieren, dass die gestiegenen Mieten in den letzten Jahren den Eigentümern von Immobilien zugute gekommen sind. Die Mieten enthalten in Österreich auch die sogenannten Betriebskosten, das heißt die öffentlichen Abgaben. Und es sind diese Abgaben, die die Mieten so steigen haben lassen. Was die wenigsten Menschen wissen, ist, in Österreich ist es einer Gemeinde erlaubt, mit Wasser, Müll und anderen, zum Beispiel auch Kanal, anderen Gebühren bis zu 100% Gewinn zu machen. Das heißt, wir zahlen gar nicht das, was unsere Gemeinden tatsächlich an Selbstkosten für den Kanal haben, für die Abholung des Mülls oder für das Wasser. Die Gemeinden machen sich damit 100% Gewinn und finanzieren damit alle anderen Leistungen dieses aufgeblähten Staates quer. Das möchte ich nur, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, dazu zu sagen, wenn man von gestiegenen Wohnkosten spricht, dann müsste man eigentlich von gestiegenen Gebührenkosten, rund ums Wohnen reden und nicht um die Mieten selber. Und um zu Ihrer Frage zu kommen, ich habe ein ganz tolles Beispiel heute gehört, die Extrawurstsemmel mit Gurkel. Sie müssen sich bitte vorstellen, dass ab 1. Juli eine Extrawurstsemmel setzt sich zusammen aus der Semmel, aus der Wurst und aus dem Gurkel da drauf. Die Mehrwertsteuer auf die Semmel sinkt von 10 auf 5%. Die Mehrwertsteuer auf die Wurst bleibt gleich und die Kosten fürs Gurkerl werden höher, weil die Kosten, weil die Gurkerl, das Gurkerl in Plastik verpackt worden ist. Jetzt stellen Sie sich bitte den bürokratischen Aufwand vor, den buchhalterischen Aufwand. Ich habe an einem Produkt mit einer Wurstsemmel drei verschiedene Steuerarten drauf. Ich habe drei verschiedene Berechnungen für das Produkt Wurstsemmel. Und so lässt sich das für jedes einzelne Produkt, das hier oder jede einzelne Maßnahme, die hier gemacht wird, lässt sich das anwenden. Die österreichische Bundesregierung hat, und das muss man sagen, eine planwirtschaftliche Maßnahme gemacht, die das nächste Bürokratiemonster erzeugt. Es müssen sämtliche buchhalterische Maßnahmen erfasst werden. Kein Mensch weiß, wie das passiert mit der Weiterverrechnung in der Gastronomie, die immerhin die Hälfte unserer Lebensmittel werden von der Gastronomie gekauft und verarbeitet, von der Lebensmittelindustrie verkauft, verarbeitet. Das hat sich niemand irgendwie ausgedacht. Das Einzige, was sie gebraucht haben, war die Rettung von Andreas Babler und die ÖVP hat zugestimmt. Es ist eine sozialistische Planmaßnahme mit einem neuen Bürokratiemonster, die den Menschen auf der Straße gar nichts bringt. 6 Cent fürs Backen Butter und drei verschiedene Arten von Steuern auf einer Wurstsemmel mit Gurke.
Während jetzt die AfD in Deutschland und die FPÖ in Österreich einfache und praktikable Lösungswege aus der Wirtschaftskrise präsentieren, tun die Regierungen anscheinend alles, um genau dies zu vermeiden. Können sie oder wollen sie die Probleme nicht lösen? Ist der wirtschaftliche Niedergang also gewollt?
Wir haben in Österreich einen Staatsanteil von 56%. Das heißt, 56% der Menschen leben direkt oder indirekt vom Staat. 56% unseres sogenannten Bruttoinlandsproduktes ist in Wahrheit Staatskonsum und Staatsausgaben. Das gesamte System ist aufgebaut auf einem riesengroßen Bürokratiemonster. Als ich oder beziehungsweise als Sie auf die Welt kamen, ungefähr wahrscheinlich noch 10 Jahre früher, hatte Österreich 4.600 Gesetze. Jetzt haben wir fast 50.000. Als Sie geboren worden sind und ich in die Volksschule oder gerade von der Volksschule in die Mittelschule gewechselt bin, hatte Österreich knapp 30.000 Verordnungen. Jetzt haben wir 100.000 Verordnungen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Österreich in den 70er Jahren ein Chaosland war oder ein Dritte Weltland war. Es war ein absolut gut verwaltetes, angenehmes Land zu leben. Und jetzt leben wir in einem staatlichen Monster, in einem Monster, das sich selbst erhält, das sich selbst immer neue Aufgaben gibt. Und von diesem Monster leben Parteien, Vorfeldorganisationen, Institutionen, die Machtbasis der Parteien. Sie müssten sich also selber abschaffen. Oder Alternative, die Bevölkerung kapiert endlich, dass es jetzt nicht mehr geht zu sparen beim Staat. Wir können auch nicht mehr sparen bei der Wirtschaft. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen das Staatsmonster radikal verkleinern und gleichzeitig damit die Möglichkeit wieder, dass sich dadurch die Möglichkeit wieder ergibt, dass man in Österreich den Begriff Freiheit nach oben bringt. Und sowohl bei der AfD als auch bei der FPÖ sehe ich hier sehr gute Tendenzen. Ich gebe nur auch zu bedenken, das wird jeden Einzelnen von uns betreffen. Es wird wehtun. Es werden Gewohnheiten abgelegt werden müssen. Aber irgendwann einmal müssen wir einsehen, unser bisheriges System ist am Ende. Wir leben in de facto einer Abrissruine, die wir abreißen und neu bauen müssen. Und das wird jeden Einzelnen betreffen. Und genau das ist der Grund, warum es offenbar so schwierig ist, dass man das dann umsetzt. Und letzter Satz, die Parteien, die Regierungen sind zusammengesetzt aus Menschen, die davon leben, dass es dieses Staatsmonster gibt. Die werden sicher nicht freiwillig bei sich beginnen zu sparen, obwohl genau dort begonnen werden müsste.
Ja, eine Lösung hat ja bereits der österreichische Bundeskanzler Nehammer empfohlen, nämlich, dass wir doch bei McDonald's essen gehen könnten. Während nun die aktuelle österreichische Regierung glaubt, die Bevölkerung mit einem billigen Steuertrick verhöhnen zu können, kritisiert Bundeskanzler und Multimillionär Friedrich Merz gar die hohen Arbeitskosten in Deutschland und wirft den Bürgern darüber hinaus sogar Faulheit vor. Sie sollten doch mehr arbeiten und weniger krank feiern, sagt er, während aber gleichzeitig Millionen Migranten und linke NGOs auf Steuerzahlerkosten leben. Für das Mercosur-Abkommen hat die EU nun die heimischen Bauern über die Klinge springen lassen. Was ist mit unseren Politikern los? Was für Menschen sind das, Herr Makel?
Das ist eine Frage, da müsste man eine eigene Sendung machen über 2 Stunden, damit ich das erschöpfend beantworten kann. Lassen Sie mich nur ein paar Punkte rausgreifen aus dem, was Sie gerade gesagt haben. Mercosur, ein Freihandelsabkommen, ist deshalb so eine Katastrophe, weil sich die Voraussetzungen so sehr verändert haben. Vor 25 Jahren, als man begonnen hatte, Mercosur zu verhandeln, war Südamerika ein Markt, der unsere Produkte gebraucht hätte. Und wir waren ein Markt, das die besten Produkte der Welt hergestellt hat. Mittlerweile ist es komplett anders. Mittlerweile ist es komplett umgekehrt. In Südamerika gibt es weitaus bessere Rahmenbedingungen und Produktionsbedingungen für Waren aller Art als in Europa. Das Einzige, was Mercosur bewirken wird, ist, die europäischen Konzerne können jetzt endlich, nehmen wir das Beispiel VW, den nächsten Golf in Argentinien produzieren lassen und hier ohne Zoll weiter zu verkaufen. Und die europäische deutsche Fabrik wird zugesperrt, weil sie nicht mehr rentabel ist. Mercosur ist also nicht nur für die Landwirte, die übrigens viel mehr unter der Bürokratie leiden als als unter dem Import von Lebensmitteln, ist eine Katastrophe insgesamt, weil wir einfach nicht mehr in der Lage sind, mit anderen Weltteilen mitzuhalten und daher der Freihandel, der zollfreie Freihandel eher das Ganze noch beschleunigen wird. Die Frage, dass die Leute sollten mehr arbeiten und weniger raunzen, das ist eigentlich eine Frechheit der Politiker, die genau das Gegenteil tun, nämlich gar nichts arbeiten, zumindest nicht das, was sie eigentlich tun sollten. Wobei ich schon zugeben muss, wenn man ehrlich ist und wenn man sich unsere Gesellschaft ehrlich ansieht, in neuesten Zahlen aus Berlin im Bereich der Parkraumbewirtschaftung, also bei den sogenannten Parksheriffs, wie sie bei uns heißen, haben wir in Berlin im 2024 ja durchschnittlich 70 Krankenstandstage. 70. Ja, Tage, ja, Sie haben richtig gehört. 70 Tage im Jahr ist die durchschnittliche Kraft oder Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter des Berliner Parkservices, der Parkraumbewirtschaftung krank. Dass die wirklich 70 Tage krank sind, glaubt kein Mensch. Also ja, ganz, ganz so von der Hand zu weisen, dass es Menschen gibt, die sich's richten können, ist weder und in Deutschland noch in Österreich. Das sind diese Menschen, die einfach im System mitschwimmen. Ich nenne sie die Putzerfische des Staatswahls. Und um Ihre letzte Frage noch zu beantworten, was ist mit unseren Politikern los? Wir leben, und das müssen wir uns klar sein, in einer Kakistokratie. Wir leben in der Herrschaft der Dümmsten und der Schlechtesten. Es ist einfach so, dass wir es zugelassen haben, dass wir von Menschen regiert werden, die weder von Wirtschaft noch von sonst irgendetwas Wesentlichem aus dem realen Leben Ahnung haben. Wir haben keine Hearings für Minister, wir haben keine vierte Gewalt, außer die alternativen Medien wie auch Auf1, gibt es eher Hofberichterstattung, aber keine kritisches Hinterfragen. Und bei uns werden mittlerweile Menschen in höchste Regierungsämter gehoben, die in der freien Wirtschaft nicht einmal das Auto parken oder, wie es dein Unternehmerkollege auf Servus TV gesagt hat, wo ich ihn nicht einmal den Hof aufwischen lassen würde. Wir wissen alle, über wen wir sprechen. Wie wir das ändern können, ist ganz einfach. Bei Wahlen, an der Wahlurne. Wie wir es ändern können, ist bei unserem Konsumverhalten der Medien und das ist das Allerwichtigste, den Mut zu haben, öffentlich zu unserer Meinung zu stehen, öffentlich Kritik zu üben. Weil ganz ehrlich, lieber Leute, es ist eh schon wurscht. Es wird nur noch schlimmer. Besser wird es erst, wenn wir alle aufstehen und uns beginnen zu wehren.
Und abschließend jetzt noch die letzte Frage, Herr Makel. Nach dem Bruch mit Russland scheint nun das große Zerwürfnis mit den USA bevorzustehen. Wann kommt es zum großen Knall?
Ja, möglicherweise, ich weiß nicht, wann unser Interview ausgestrahlt wird, möglicherweise ist der große Knall schon da. Donald Trump tritt heute Mittwoch vor das Publikum in Davos. Es fürchten sich alle jetzt schon davor, was er sagen wird. Wir haben einfach wobei man eins sagen muss, also das Thema Greenland sehe ich ganz anders, aber dazu fehlt heute die Zeit. Wir sollten den Amerikanern den größten Eiskasten der Welt einfach verleasen und unseren Teil der Einnahmen holen. Wer diesen Eiskasten haben will, dort hat es 330 Tage im Jahr unter Null. Es ist 4 Monate finster, das Meer ist 5 Monate zugefroren. Also bitte, sollen Sie den Eiskasten nehmen und damit glücklich werden? Wir werden deswegen keinen Krieg und keinen Handelskrieg vom Zaun brechen. Aber Sie haben schon recht. Die alte Weltordnung bricht gerade zusammen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Satz sage, wo ich mit der Frau Meindl-Reisinger einverstanden bin. Im derzeitigen Zustand ist Österreich kein Player, sondern wir stehen auf der Speisekarte. Das ist die Situationsbeschreibung von Europa. Hineingeritten haben uns wirklich die jetzt an der Macht stehenden, selbsternannten Eliten, die in den letzten 10 Jahren alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Und es liegt jetzt an uns Bürgern, dass wir das jetzt wieder umdrehen und Europa zu etwas machen, worauf wir stolz sein können und nicht, worüber wir uns täglich genieren.
Herr Makel, vielen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Einschätzungen.
Danke vielmals und schönen Gruß an alle Hörer, Leser und Seher von Auf1.